selbst eingespielt.
Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen zum Das Podcast UFO.
Zu dieser fantastischen neuen Folge 133. Ich glaube, du weißt, was das heißt.
Lustige Folge.
Richtig. Vielen Dank an Moritz für dieses fantastische Intro.
Ich dachte, es wäre selbst eingespielt. So wirklich mit der Klavierlehrerin daneben, die ihm die Partitur ausgedruckt hat und dann das Handy daneben hält. Ja. Aber dann am Ende kamen diese Effekte.
Das war richtig gut. Das hat nochmal so richtig Pep reingebracht.
Aber jetzt frage ich mich, ob es digital ist oder nicht. Moritz, kannst du ja mal schreiben, ob das digital war. Das ist ein großes Rätsel für mich.
Wie war das bei dir? Du hast ja auch Musikunterricht genommen.
Ich habe Gitarrenunterricht und E-Bassunterricht und Gesangsunterricht gehabt.
Und wie war das so? Hat dann dein Lehrer gefragt, deine Lehrerin so, und was würdest du gerne als nächstes spielen? Dann hat der Lehrer schon so dieses Zittern, dieses zittrige Auge, dieses nicht Stairway to Heaven.
Jetzt kommt so ein furchtbarer Popsong, den ich mir erst anhören muss.
Aber Stefan, also ist ja wichtig, dass du lernst, was du lernen willst. Also klar, es gibt viele populäre Songs in Charts, aber es gibt auch viel irgendwie aus dem 17. Jahrhundert, Francisco Tárrega, Fernando Carolli irgendwie, vielleicht gefällt dir da ja was.
Nee, ich habe mich meistens untergeordnet. Ich habe mich meistens den klassischen Noten
der wirklich?
Ja.
Ja, ich glaube, ich war auch in diesem...
Die waren aber auch eher so, die waren nicht so, was willst du als nächstes machen? So waren die gar nicht so modern. Die haben mir so drei Umschläge zugeschoben. Mit dem Konterfeil von Bach, Wagner und Brahms drauf.
Und in einem war der Song.
Ja, und in einem war dann tatsächlich doch Green Day. Aber also eigentlich hatte ich diese Wahl nie. Hattest du die Wahl? Das war aber eine moderne
Progression. Naja, was heißt Wahl? Ich glaube, mein Musiklehrer hat es so wie Natalie Portman. So, einen für sie, einen für mich. So, und ich glaube, ich war in dem einen für mich, ja. Und ich war in dem Jahr, wo wir wirklich so barocke Fugen gespielt haben auf der Gitarre. Und du denkst dir so, ja, es gibt da diese Nina in meiner Klasse, die mag ich. Inwiefern hilft mir dieser barocke Walzer jetzt gerade?
Und dann der Lehrer so, wieso hasst sie Barock? Hasst sie die Barockzeit?
Dann ist Nina es nicht wert. Nina ist deine Zeit nicht wert.
Schieß Nina in des Windes. Wenn du alt klingen willst, ist mein Trick immer den Genitiv benutzen. Es macht selten Sinn, aber es klingt immer ein bisschen altertümlicher.
Ich kann mich noch an eine obskure Situation aus meiner Kindheit erinnern, wo...
Situation in
der Kindheit. Das andere ist einfach nur, ist wie so ein trübes Glas, einfach, wo man so fragt, so, ist das ein Mensch, ist das ein Hund?
Wie bei Vergewaltigungskindern.
Und es gibt ja, also Schule ist ja gleichzeitig cool und nicht cool. So, es ist ein ganz merkwürdiges Zwischenfeld. Zum Beispiel gibt man, also ich war auf dem Gymnasium, du ja auch, und da gibt man ja manchmal an, wenn man noch Freunde hat, zum Beispiel aus dem Kindergarten, die nicht auf dem Gymnasium sind, dann sagt man so, wir können schon lesen, wir können schon Bruchrechnen, das, was man hasst den ganzen Tag über, mit hasserfülltem Auge gerade so durchsteht, wird dann nach der Schule cool, so, oh, wir können schon lesen, so. Das ist so ein komisches Zwischenverhältnis, oder kennst du das nicht?
Ja, naja, ist es nicht menschlich, mit dem, was man hat, was man dann kann, auch anzugeben?
Ja, aber
in der Schule ist halt eine Pflicht.
Also
man hat den Draufschaff-Prozess, den hasst man.
Ja.
Aber den dann braggt, also man macht es ja, und ich glaube, wenn man das dann macht überhaupt, dann nur zum Braggen. Rumbraggen.
Nee,
aber
damit du die Klasse bestehst. Ja, und alles andere ist ja scheißegal. Also ich glaube, in der Schule.
Aber warum bestehst du denn die Klasse? Warum bestehst du überhaupt die Schule? Warum gehst du auf die Schule?
Weil du musst.
Um vor deinen Eltern zu braggen.
Dein Monolog führt zu nichts. Es ist einfach Gesetz, Stefan. Ja. Wir sind kein landromantischer Monologe, Stefan. Das ist einfach Gesetz.
Nach 133 Folgen auch nicht mehr, was ich noch sagen soll. Und dann irgendwann weiß man halt schon, wenn man das Wort braggen benutzt. Ab dem Moment wusste ich schon, dass das nirgendwo hinführt.
Ja. Meine Aber Erörterung. Es ist einfach so ambivalent. In der Schule findet man sein Wissen uncool.
Ja.
Außerhalb der Schule findet man es cool. Und ich weiß noch, und ein Freund von mir, mit dem ich immer nach Hause gelaufen bin, auch so ein Thema, er hatte eine große Schwester und er hat dann immer durch seine große Schwester eingegeben, so, meine große Schwester kann schon das und
das. Oh, das kenne ich aber. Das kennt man ja auch.
Und wir haben gerade die vier Fälle gelernt, die da lauten.
Das Geisterschloss.
Der verschwundene Toast.
Der verschwundene Toast. Bernd Briegel.
Ja.
Wohnt jetzt nebenan und sieht verdächtig aus.
Ja.
Und
Tod in Reihe 3.
Genau, Mord auf dem Schlachthof.
Genau. Und dann hatten wir so die vier. Und dann sind wir an so einem Schild vorbeigelaufen auf dem Schulhof, auf dem Nachhauseweg. Und da stand, Vorsicht vor dem Hunde.
Ja, dem Hunde.
Und dann hat mein Freund gesagt, das ist der 9. Fall. Den hat meine Schwester schon in der Schule gelernt.
Den 9?
Moment, und ich so, wow!
Ganz kurz, wo ist, erstmal, wenn es einen 9. Fall gibt, wo ist Fall 5, 6, 7 und 8?
Was ist da los?
Gut, wir alle kennen den Vokativ, haben wir letzte Woche drüber gesprochen.
Stimmt, der
Vokativ. Zu lange drüber gesprochen.
Ja. Mhm.
Den gibt es noch. Dann gibt es den, da gibt es aber noch einen
im Lateinischen. Imperativ?
Ist es ein Fall? Ist es schon ein Fall? Oder ist es mehr so ein
Dediktiv? Superlativ, Komparativ, Tive gibt's viele. Es gibt eine Menge Tive, da sind wir uns klar.
Im Lateinischen gibt's auf jeden Fall 5. 6.
Gerund gibt's noch.
Gerundium.
Gerundiv. Nee. Gerundium. Je nachdem. Du fängst jetzt nicht an, deutsche LK zu googeln.
Ich muss es jetzt mal kurz herausfinden.
Was hast du gegoogelt gerade?
Kasus. Kasi.
So. Das ist ein Taschenrechner, Stefan.
Und zwar gibt's.
Du tippst.
Das ist echt nicht das Richtige.
Was soll das sein? 5, 3, 5, 7?
Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ, Ablativ.
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 Um einen Denar. Ist das Beispiel. Ja, gut. Okay. Aber das ist genau, wie Lateiner funktionieren. Leute, die Latein in Perfektion können, sodass sie dann einen Wikipedia-Eintrag schreiben können, deren Beispiel ist, das Erste, was ihnen einfällt, from the top of my head, um einen Denar.
Benutze niemals Denar im Beispielsätzen.
Wenn sie zum Beispiel, also dieser Beispielsatz soll einem helfen, das einem zu veranschaulichen.
Ja, ich Denar, du Denarum.
Um einen Denar.
Denarat, Denaramus. Übrigens, passt ganz gut, ich lerne gerade Französisch.
Deswegen ist Latein tot.
Ich habe mir so eine Französisch-Lern-App runtergeladen. Und irgendwie, ich weiß nicht, was mit der App falsch ist, aber ich krieg so krass depressive Beispielsätze. Ich weiß nicht, was da los ist. Letztens habe ich die Verneinung gelernt, ne? Ne pas. Und dann habe ich die Verneinung gelernt mit so Sätzen wie: Niemand wollte zu meiner Geburtstag herkommen.
Holy fuck!
Und ich mir denke so: Mein Bruder mag mich nicht.
Nein.
Ich mochte das Essen nicht. Immer nur so extrem.
Ich weiß nicht, was ein Denar ist.
Nur so depressive Sätze und es macht einen echt fertig, wo man so denkt, wenn du schon, wenn es schon egal ist, welchen Satz du verwendest, dann benutzt doch positive, um die Leute dran zu bleiben zu lassen.
Aber das beschreibt ganz gut, wie wir beide funktionieren. Die letzte App, die ich mir runtergeladen habe, ist The Wizarding World of Harry Potter. und jetzt muss ich mal ein Anlagemodell vorstellen. Und zwar, ich lege jetzt immer dahin mein Geld an, von dem ich, weil ich dachte mir vorher, vor Pokémon Go dachte ich mir, weil man so ein bisschen bei Reddit unterwegs ist und so ein bisschen die Popkultur aufsaugt, nur zum Teil, ich kratze ja nur an der Oberfläche der Blase, einer großen Popkulturblase, und da hat man schon gemerkt, alle Leute warten auf Pokémon Go damals. Dann kam es raus und die Aktie von Nintendo ist in den Himmel geschossen.
Ja.
Warum? Warum kaufen nicht vorher alle, warum ist die nicht vorher in den Himmel geschossen? Weil vorher alle Nintendo-Aktien kaufen, weil das Normalste der Welt ist.
Ja,
weil
es auch flott.
Dann dachte ich mir, so einfach funktioniert der Aktienmarkt, okay. Und bald kommt nämlich das Gleiche von Pokémon Go, bringt Niantic nämlich raus für Harry Potter. Ich habe mir jetzt ganz viele Time Warner-Aktien gekauft, für der Warner Brothers, weil die Lizenzen haben zu Harry Potter.
Moment, es gibt ein Pokémon Go für Harry Potter.
Genau, da musst du dann
Hermine fangen oder was?
Gegen den Mentorenkampf fangen und so. Du bist wahrscheinlich einer mit der Häuser und so. Ist schon ganz cool. Ich glaube, es wird der neue heiße Scheiß. Und deswegen habe ich mir jetzt Warner-Aktien gekauft. Nur mal so zum Scheiß. Wenn das jetzt funktioniert, bin ich dann der Einzige, der Aktien verstanden hat? Oder ist es wirklich so einfach, es macht nur niemand? Ist es so einfach?
Ich denke immer noch gerade drüber nach, was uncooler ist, Pokémon oder Harry Potter, aber ich komme zu keinem Ergebnis.
Es ist schon beides ganz cool.
Ich glaube, es ist beides ganz, ganz weit unten.
Ich weiß nicht.
Es ist wirklich ganz weit unten.
Ich weiß nicht.
Aber Warner, wann bringen die? Die machen auch Filme, ne?
Manchmal. Ja.
Wann kommt da? Jetzt kommt der bald zu einer Herr der Ringe-Serie raus.
Wirklich, ja.
Aber ich glaube, die hat überhaupt nichts mit Warner zu tun.
Oh.
Von daher.
Lass mich den mal kurz, wo wir gerade bei dem Thema sind. Ich dachte mir, ich pitch dir mal eine Fantasy-Saga. So, dann sagst du mir einfach mal, was du davon hältst. Einfach mal so. Also es gibt einen Zwergenkönig zum Beispiel und der findet dann ganz viel Gold und dann macht er einen Ring. Und durch diesen Ring kannst du, pass auf, die Welt beherrschen. Mega, oder? So fängt es an.
Einfach so.
Einfach so. Kannst du die Welt beherrschen. Durch diesen, weiß ich nicht, Magie.
Okay.
Ist ein Fantasy-Universum. So, dann gibt es so einen Menschengott und der klaut dann diesem Zwergenkönig, klaut er dann einfach den Ring. Weiß aber nicht, dass da dieser Fluch drauf ist. Und der ist mittlerweile auch verkommen. Der ist so eine kleine Kreatur, die sozusagen ein bisschen zwiespältig spricht. Also sozusagen ein bisschen schizophren ist. Mhm. Weil der Ring den mittlerweile eingenommen hat. Weil der halt so viel Macht hat. Es fällt auch irgendwann dieser Satz, der Herrscher des Rings ist auch der Knecht des Rings. Und dann tatsächlich irgendwann schafft es dann der Gott der Menschen sozusagen, schafft es dann mit dem Schwert den Ring von der Hand des Zwergenkönigs abzuschlagen. Aber
der wurde doch gestohlen vom Zwergenkönig.
Genau.
Vom Menschengott.
Und der Menschen, nee, der Zwergenkönig hat den anderen Leuten gestohlen. Den Naturgeistern und so ein Kram. Aus dem Fluss.
Die Naturgeister?
Aus dem Fluss.
Also er hat ihn nicht selber gemacht, sondern der Zwergenkönig
hat ihn geklaut. Aus dem Fluss hat er ganz viel Gold geklaut und hat dann daraus einen Ring gemacht.
Gut. Und dem Zwergenkönig hat ihn dann der Menschengott geklaut.
Genau, Menschengott
geklaut. Jetzt hat ihn der Menschengott.
Weil der Menschengott beraten wurde. Und von einem Zauberer. Der Zauberer hat ihm gesagt, du musst dem Dieb das stehlen, was er gestohlen hat.
Gut.
Stiehlt dem den Ring.
Der Menschengott hat den Ring.
Der Menschengott hat den Ring.
Ja.
Und bezahlt damit jetzt zwei Riesen, die sein Schloss gebaut haben.
Ja.
So. Und da, die haben, und da hat, denen hat er eigentlich seine Schwägerin versprochen als Preis. Die wollte er aber nicht abgeben, weil seine Frau sonst wahnsinnig wütend geworden wäre. Und den gibt er dann diesen Ring. Und deswegen erschlägt der ein Riese den anderen Riesen, weil der Ring verflucht ist.
Ja.
So. Weil der, der den trägt, wird böse.
Aber es kriegen zwei Riesen kriegen einen Ring.
Einen Ring.
Die streiten sich dann.
Die streiten sich dann.
Okay.
Und dann, obwohl die einen riesen Bonding haben eigentlich,
ja, ja,
zerschlägt der eine den anderen. So, und der wird dann nach einigen Jahren zu einem Drachen.
Der gefallene Riese.
Der gefallene Riese nicht, der ist tot.
Ah, der ist tot.
Der andere hat dann den Ring angenommen, hat sich zurückgezogen. Und der wird zu einem Drachen, weil der Ring den so sehr feingenommen hat.
Ja.
So. Aha. Und in der Zwischenzeit ist der Nachkommen des Menschengottes auf der Welt. So, und der muss dann das Schwert, was zerbrochen ist, als der Menschengott dem den Ring geklaut hat, dem Zwergenkönig.
Ja.
Das ist zerbrochenes Schwert. Das baut er jetzt wieder zusammen.
Aha.
So, und dieses Schwert, damit schafft es dann irgendwie den Ring von dem Drachen? Fiesen Drachen zurückzuholen. Das ist so im Kern eine Geschichte. Und kommt dir das irgendwie bekannt vor? Sag mir, wie dir das bekannt vorkommt. Ein zerbrochenes Schwert, ein Drache, der getötet werden muss. Es gibt auch übrigens Elfen, Naturgeister, es gibt Zauberer, es gibt fucking Zwerge, Menschengötter.
Zunge, Mensch.
Dann ein zerbrochenes Schwert, was zusammengesetzt wurde von dem Erben des Menschenanführers.
Ich hab's.
Ja.
Das ist diese Fruchtiger-Werbung.
Richtig.
Wirklich?
So, ohne Scheiß. Und zwar wurde das ab einige Jahre vor Herr der Ringe gemacht. Von Richard Wagner.
Oh.
Der Ring der Nibelungen. Und dann wurde J.R.R. Tolkien wurde gefragt, Alter, hast du das von Wagner geklaut vielleicht? Und er meinte, nö. Zitat, nö.
Ja.
Ist das nicht, ist das zu glauben?
Das ist abgefahren.
Auf was ich das gestoßen bin?
Aber macht der Ring da auch unsichtbar?
Nein. Na gut.
Naja.
Da hast du mich. Nee, aber du kannst durch den Ring, kannst du deine Form verändern. Tatsächlich. Und so bekommen die den auch. Dann, weil dieser Zwergenkönig ist erst zu mächtig. Und dann wird er auch so eine große Schlange und so. Und dann fragen die aber, wow, du bist so mächtig, kannst du dich auch in ein kleines Geschöpf verwandeln? Eine Kröte zum Beispiel, dann wird er zur Kröte. Und dann können die ihn fangen. Das heißt, der kann schon Form verändern. Ich finde, da sind so viele Parallelen.
Das schon, aber auch das mit dem Schwert. Aber weiß der Menschenkönig denn, dass er Menschenkönig ist?
Das ist ein Gott.
Ah.
Das ist ein Gott, Wotan. Er weiß,
dass aber
er
der Sohn von dem?
Der Sohn von dem ist Siegmund. Und da von dem ist der Sohn Siegfried, der den Drachen tötet.
Ah ja.
Das kennt man dann wiederum. Es ist wirklich spannend. Es ist so eine, ich bin wirklich in der Blase. Ich habe da so eine Tür aufgestoßen und dachte mir, Wahnsinn. Erstmal ist die Musik total geil. Ich bin jetzt, man kann sagen, in der Wagner-Phase.
Ja.
Aber es ist wirklich total spannend und es ist einfach fucking Herr der Ringe. Und ich kann es nicht nachvollziehen, warum man da nicht mal drüber gesprochen hat.
Aber der Ring der Nibelungen sind noch vier Teile, ne?
Vier Teile, ja.
Also es gibt sozusagen noch einen Bonusteil. Nach, ja, genau.
Ich habe gerade
des Königs.
Ich habe gerade ganz schlecht und auch ein bisschen auf Herr der Ringe getrimmt. Von Rheingold und Walküre geredet.
Ja, das heißt, es gibt noch drei und vier.
Und Siegfried. Und es gibt noch Siegfried und Götterdämmerung. Und es ist wirklich, also der Ring der Nibelungen wird jedes Jahr aufgeführt. Ich will da unbedingt hin dieses Jahr.
Nach Bayreuth, oder?
Nach Bayreuth.
Ja, viel Spaß.
Ist doch nicht so weit weg.
Ja, aber das ist nicht so krass die Meth-Hochburg und da musst du ganz viel Geld haben.
Kommt man nicht einfach so hin, ne?
Christian Thielemann ist doch da gerade der Leiter.
Ja.
Ja.
Ja. Es gibt ganz tolle Dokus auf YouTube anzugucken. Und ich dachte wirklich die ganze Zeit, Alter, er erzählt Herr der Ringe.
Ja.
Weil es einfach, die Welt ist die gleiche. Es gibt Elfen, Zwerge, Trolle quasi, Götter, Zauberer und so ein Kram. Und das ist wirklich, ich fand das unglaublich interessant. Warum das ist
schon
da, cool. Und es ist nicht so wirklich wissenschaftlich mal nachgedacht worden, warum das so ähnlich ist wie Herr der Ringe.
Aber es ist nicht bei so Opern dann eher so die Geschichte so, man nimmt halt, was gerade rumliegt?
Ja. Ich meine, das ist ja die Nibelungensaga ist ja also auch nichts Neues. Also
ja.
die hat er ja. Aber diese ganze Ringnummer hat er erfunden, der Wagner.
Der, ja, das stimmt
der schon. Richard.
Der Christian Thielemann ist ja der auch Dirigent für so Wagner-Opern und der muss mit dem Telefon die Orgel anrufen.
Entschuldigung.
Das finde ich verrückt,
Alter. Hallo?
Hallo? Ja, genau, ganz kurz, wo Sie es gerade ansprechen. Nee, können wir da vielleicht ein bisschen leiser?
Sie sind beim Cello gelandet. Ich verbinde Sie kurz.
Vielleicht ein Ticken leiser. Okay, nur ein Hauch.
Orgel?
Ein Hauch, ja, bei der Orgel.
Aber warum muss denn die Orgel anrufen? Wo wird denn eine Orgel gespielt?
Ja, die Orgel ist halt irgendwie ganz weit oben oder so.
In der Kirche. In einer anderen Stadt?
Ja, tatsächlich auch. Und dann gibt's ja so eine Szene, die in der Schmiede spielt. Und dann steht da in der Partitur irgendwie so Metallschläge oder Leute hammern auf Metall.
Ja.
Und das haben die auch in so einem Nebenraum gemacht und haben das dann live, aber digital übertragen. Wo ich mir dachte, ist so halb cool.
Ja, ist halb cool.
Weil dann kann man es auch aufnehmen und während der auf. Aber die müssen jetzt nicht klopfen. Und dann hat er die auch angerufen. Er hatte zwei Telefone mit einem die Orgel so 3, 2, 1, Orgel! Und dann hier so 3, 2, 1, Hämmer, Hämmer, Hämmer. Und das ist so cool einfach. Wie so Dr. Octopus mit so ganz vielen Telefonen steuert der alles.
Ja, ich habe mich nämlich gefragt, weil es gibt so eine Szene, da macht er gerade das Schwert Notung. Was echt interessant ist zu dem Aragorn-Schwert. Wie heißt Mithrandir?
Andúril.
Was ist Mithrandir?
Das ist von Gandalf.
Ach so. Jedenfalls hat er dann dieses Schwert und setzt das dann zusammen, um dann den Drachen zu töten. Und da haut er dann mit einem großen metallenen Hammer auf das Schwert drauf. Ja. Und das ist halt im Takt der Musik. Und ich dachte, das ist halt schon krass, dass sie von dem Opernsänger erwarten, quasi zu singen und gleichzeitig draufzuhauen.
Das ist verrückt.
Aber dann macht es wohl einer im Nebenraum.
Krass.
Aber das ist wirklich, schaut euch mal, lass uns alle mal, ich meine, wir haben ja auch so einen Bildungsauftrag, der ganze Podcast-UFO-Bekanntenkreis soll mal bitte einfach den Ring der Nibelungen schauen, auf YouTube. Einfach mal Scheiß, das sind nur 15 Stunden ungefähr, das ist machbar. Und das ist wirklich total spannend, wir sind doch alle Fantasy-Fans.
Ey, lass uns einfach mal Folge 134 Antenne Andante machen und einfach mal nur...
Klassik?
Nur Klassik machen.
Antenne Alberich können wir machen. Das ist der Zwergenkönig.
Ja. Das ist doch gut.
Antenne Alberich. Über den König, über den Ring der Nibelungen.
Eine komplette Wagner-Folge.
Das finde ich auch nicht schlecht.
Ja, finde ich auch gut. Ich habe mal gehört, dass die, weil da wird ja sehr wahnsinnig viel gesungen, ne? Und ich habe gehört, dass die Sänger sich kaputt singen.
Ja.
Dass es so anspruchsvoll ist, dass sie sich wirklich... Und
am nächsten Tag sind die unglaublich... Also man sagt, dass eigentlich den Ring der Nibelungen nicht machbar. Es wird ja aufgeführt, Rheingold ist Vorabend, heißt das. Walkürenritt ist erster Abend. Siegfried zweiter Abend, Götterdämon dritter Abend. Das ist ja normalerweise direkt nacheinander alles.
Ja.
Was abgefahren ist. Und eine krasse Erfahrung, glaube ich. Und das ist eigentlich nicht machbar. Nach einer Einland-Wagner-Oper sagen die meisten Sänger, muss man eigentlich eine Woche hinlegen. Weil das so verausgabt.
Und irgendwie hat mir das den... Ich kann es seitdem nicht mehr voreingenommen hören, wenn man denkt, also das ist ja auch so ich habe mal so einen Vortrag von Christian Tiedemann gehört, wo der so erklärt hat, dass es dann auch halt eine Entscheidung in dem Leben eines klassischen Sängers ist, wage ich mich an Wagner oder nicht, weil wenn, bin ich halt ein paar Jahren durch, so dann habe ich mich halt kaputt gesungen, aber dafür habe ich halt mal Wagner gesungen und seitdem ist es einerseits irgendwie hat es schon was so, dass man sich so aufopfert und sagt so, ich opfere jetzt mein Talent dieser Kunst, weil es ist ja auch oft eine Kunst, die nicht bleibt. So, ne, wenn du jetzt einen Film drehst und dafür, keine Ahnung, was weiß ich, Schmerzen erträgst, dann hast du den Film. Aber seine Oper ist es ja oft dann auch vorbei. So. Und da gibt es dann wahrscheinlich schon Aufnahmen und so.
Ja,
aber
wahrscheinlich
auch. Ich meine, die Hardcore-Oper-Fans gehen dann lieber in die Live-Oper. So. Deswegen ist es, finde ich, schon so. So Live-Performance hat schon
sowas.
Wird
auch immer geboot, oder nicht? Ist es nicht in Bayreuth so, dass andauernd geboot wird? Jedes Jahr wird geboot.
Weiß ich nicht. Kann sein. Kann auch sein, weil Merkel irgendwo mit drin sitzt. Und dann sind die ganzen Fotze Leute dann da drin.
Ja, die auch 15 Stunden in die Oper setzen, nur um Fotze zu rufen.
Wahrscheinlich. Willst ja auch nicht haben.
Neulich hatte ich so eine ganz komische Erkenntnis, weil da bin ich irgendwie mit Leuten auf die schlimmsten Wörter der deutschen Sprache gekommen.
Ja.
Und wir haben uns entschieden für Titte und Fotze.
Titte?
Ja, Titte.
Ist schlimm?
Ist einfach kein schönes Wort. Ist einfach ein unschönes Wort. Titte. Das klingt einfach kacke. Und Fotze. Und dann hatte ich so einen Geistesblitz, dass ich genau, mein Nachname ist genau die Mischung aus Titte und Fotze.
Fitze.
Das gibt es überhaupt nicht.
Pfeffernschwitze.
Weil man merkt ja, wenn Leute Titze sagen, habe ich immer so ein, also ein Zucken geht durch meinen Körper. Ja. Ich denke, das ist nicht, so bitte nicht einfach aussprechen. Und jetzt weiß ich auch langsam, warum. Ich habe 23 Jahre gebraucht, jetzt habe ich es herausgefunden, weil es die Mischung aus zwei unschönen Wörtern ist.
Hast du manchmal auch so Serienmomente, wo du so plötzlich dein Leben in so einer Dramaturgie siehst?
Ja.
Und also ein wichtiges Element der Dramaturgie ist ja zum Beispiel die Regel, die illustriert wird durch Chekhovs Gun, also die Chekhovs Pistole, dass wenn du im ersten Akt eine Pistole einführst, muss die im dritten Akt auch abgefeuert werden.
Ja.
Rückwirkend, alles, was passiert, soll irgendwie eine Connection zu etwas anderem in der Geschichte schon mal haben. Also so, man macht Klammern immer auf und dann wieder zu. Und so habe ich mir zum Beispiel gedacht, ich habe mal eine Frau kennengelernt und die meinte dann irgendwann so, das schlimmste Wort, was man zu ihr sagen kann und das hört sie überhaupt nicht gerne und das ist furchtbar und da fährt sie durch Mark und Leib, ist eben Fotze.
Ja.
Und da ist bei mir sofort die Dramaturgie angegangen, hundertprozentig.
Ja.
Im dritten Akt
werde ich wieder Schluss machen.
Wir und ich mache Schluss und dann beim Rausgehen sage ich, und weißt du was, du Dumme, so.
Stammt.
Und dann ist die Klammer zu. Und ich konnte nur dran denken und ich hatte ein Lächeln auf den Lippen und dachte mir, das ist ein geiler Moment, weil jetzt kann man so richtig zumachen.
Lächeln
weil
auf den Lippen, entweder Soziopath oder Dramaturgie-Liebhaber.
Dramaturg. Das vergisst der Zuschauer nämlich. Und dann am Ende denkt man sich,
Zuschauer sind dusselig.
Ja, so halbdusselig.
Nee, weil man weiß ja noch genau, was gesagt wurde, aber man hat es im Hinterkopf gespeichert.
Ja.
Ja, das ist schon.
Das ist ja zum Beispiel oft so, man merkt ja an schlechten Filmen, also vor allem an so ganz schlechten Filmen, so Trash-Filmen, ist, dass sie Szenen nie gut beenden können.
Ja.
Es fällt immer sofort auf, wenn ein Film Szenen nicht beendet, weil dann ist es da so aus, einfach aus.
Ja.
Dann, also die Szene hört auf eher, als dass sie endet.
Und eine andere Szene beginnt.
Genau.
Und man fragt sich auch, warum die denn oft dann da beginnt. Bei schlechten Filmen fragt man sich immer, warum beginnt da die Szene?
Ja.
Weil meistens zu früh oder zu spät.
Und was ja oft bessere Serien dann machen, ist eigentlich ein billiger Trick, aber was man gut machen kann, ist irgendwie so eine Art Pointe einbauen, indem man so ein Callback macht zu irgendwas, was schon am Anfang
der Szene
aufgetaucht ist. Keine Ahnung, sie reden über irgendwas und dann, was weiß ich, hast du schon den ganzen Schinken aufgegessen und am Ende kommt dann nochmal irgendwie das, so ich muss jetzt noch einen Schinken kaufen. So ganz billiges Beispiel.
Deswegen habe ich diese
aber so und, ja. Und dann ist es befriedigender, dass die Szene aufhört, weil jede Szene muss mit irgendwas aufhören.
Deswegen meine große These, Leute, die Comedy schreiben und vom Sketch kommen, Leute wie Adam McKay zum Beispiel, sind schon defaultmäßig weiter als normale Leute, die gerade erst anfangen, Filme zu machen.
Ja.
Einfach durch eine Sketch-Dramaturgie, weil an Szenen herangegangen wird wie in einem Sketch. Und wenn man Szenen wie Sketche betrachtet, funktioniert Big Short zum Beispiel mega gut. Auch klippig ist er ja auch.
Ja.
Und wenn du dann einfach bei YouTube kannst du quasi alle Szenen nachgucken, was ja auch für einen Film spricht, wenn Leute Szenen für sich genommen ins Internet stellen, um Leute, das, die dann auch geklickt werden, weil die für sich funktionieren, weil die für sich genommen nochmal rewatchable sind und man will die auch nochmal angucken, irgendwie, weil die im Kopf geblieben sind. Da spricht ja für einen Film, wenn sehr viele Clips im Internet sind. Und so funktionieren zum Beispiel Adam McKay-Filme total, weil die einfach so sketchy sind. Aber gut, er macht auch Comedy natürlich, aber ich glaube, das funktioniert auch auf anderen Genres. Und was wichtig ist bei Szenen-Transitions, ist immer, das haben, glaube ich, die South Park-Macher gesagt, dass du kein Und zwischen den Szenen hast. Schlechte Filme haben oft ein, du hast eine Szene A, dann kommt das
und dann,
ein gedachtes Und zwischen der Szene und dann kommt eine neue Szene. Und es ist immer boring, weil es wirkt immer wie eine Aneinanderreihung von jetzt kommt die Information und jetzt kommt das Finale und der Abspann.
Und besser wäre ein Weil.
Besser wäre ein Weil, ein Aber, ein Dennoch, ein Weswegen und so. Mhm. Alles besser als Und.
Ja, finde ich gut. Ja, finde ich cool. Ich glaube auch, deswegen sind so Comic-Relief-Charaktere auch gut, weil die immer am Ende noch mal so was reinwerfen können. Das ist ja auch, also zum Beispiel gerade diese ganzen Superhelden-Filme, auch so Avengers und so, das ist ja fast unerträglich, dieses Schema, wenn es einmal auffällt. Dieses, man baut Pathos auf, und dann ein frecher Gag und Pathos ist wieder weg und die nächste Szene ist so.
Ja.
Es gibt immer, ob es jetzt bei hier Guardians of the Galaxy dieses Tier ist oder Groot oder ob es jetzt irgendwie so ein Tony Stark ist. Du hast immer so eine Figur, deren Aufgabe ist es, diesen Pathos zu brechen, weil das immer eine gute Möglichkeit ist, aus der Szene zu kommen.
Kommt das nicht aus so einer Familienfilm? Wir wollen möglichst eine breite Masse erreichen,
immer auch
sein. Dass man sagen, wir wollen keinen Tod. Das war ja bei Star Wars The Last Jedi auch oft kritisiert worden. Wo auch tatsächlich im der Cutter von dem von The Force Awakens hat Rian Johnson einen Tipp mit auf den Weg gegeben für den Postproduktionsprozess. You can't get enough of BB-8.
Ah ja.
Weil BB-8 ist genau so eine Figur.
Ja, ja.
Ist genau so eine Figur. Und immer wenn du nicht weißt, was gerade wo du hinschneiden sollst, schneid auf BB-8. Ja,
irgendwie so ein süßer Blick oder.
Der hat gerade was zu tun, genau. Mhm. Und du kannst dann einfach. Also er hat immer irgendwie ein Business am Laufen, ist immer ein Lacher automatisch, weil es ein Ball ist.
Ja. Nee, aber auch so Figuren wie bei Seinfeld, also Kramer oder so, der halt immer am Ende nochmal. Also der halt nie ganz im Gespräch ist so.
Ja.
Immer so ist, also der Plot liegt immer bei anderen Figuren, die reden und das und das und wir müssen das machen und dann ist der gerade nicht ganz im Gespräch und
wirft
da noch was rein.
Ja,
ja gut, aber es ist das gleiche Prinzip.
Ja, aber in Filmen hast du halt dann oft jemanden, weil Comedy ist ja auch mal Distanz, und hast du oft diesen Comic-Relief-Charakter, der, wie du schon sagst, nicht richtig im Gespräch drin ist. Jetzt können Sitcoms vorwerfen, dass keiner richtig im Gespräch ist, weil alle halt immer diese Comedy-Wand vor sich haben. Aber so ein BB-8 hat da selten was, der hat keine Stakes so richtig. Und dadurch kann er immer von außen so ein bisschen das Gespräch kommentieren und so eine Szene abrunden. Das ist schon interessant.
Ja.
Ja.
Ja, das stimmt schon. Übrigens, ich lerne Französisch und ich habe irgendwie, es gibt ja tausende Französisch-Apps und ich mag eigentlich Apps, deren Aufgabe sehr klein ist. Die eine Sache machen und that's it. Zum Beispiel will ich eine App, die französisch Vokabeln hat und nur Vokabeln und sonst nichts. Aber man findet nur diese vollgepackten Apps mit, jetzt du hörst dir ein Wort an, schaust einen kleinen Film an über französische Kultur, ist mir alles scheißegal. Und was diese App, die ich habe, auch hat, ist am Ende jeder Lektion, kannst du einen kleinen Aufsatz schreiben und der wird dann online irgendwo hochgeladen, wo ihn andere User der App korrigieren können. Weil das kann ja die App selbst nicht. Wie gut. Das müssen dann Menschen machen. Und das kannst du entweder schreiben oder sagen, diesen Aufsatz. Dann stellt dir am Ende so, was hast du gestern gegessen? So, und dann halt so ganz trivial so einfach aufzählen, was du gegessen hast.
Und irgendein Vollidiot muss den anhören. Ich war gestern im Kino und dann habe ich Popcorn gegessen.
Und dann hat Popcorn mich gegessen. Nein.
Das ist falsch. Falsche Richtung.
Und tatsächlich, und man muss das machen, um weiterzukommen in der Lektion. Deswegen denke ich mir, schreibe ich jetzt da Kauderwelsch rein.
Kostenlos, die App wahrscheinlich.
Nee, die hat was gekostet.
Ah, okay.
Aber, und man kann dann auch immer so, möchten Sie auch Lektionen von anderen korrigieren?
Nein, auf keinen Fall. No way.
Und ich glaube, ich habe die ersten 20 Lektionen nur geschrieben, j'aime fromage.
Ja.
J'aime fromage. Ich mag Käse. Ist auch falsch, glaube ich. Ja. Ich mag Käse. Und wer auch immer meine Lektion korrigiert, so jede fucking Woche.
Ich weiß, er mag Käse.
Ich mag Käse.
Das ist schon so ein Running Gag.
Ich mag so, Käse. Jetzt,
oder so ein Feierabend. Man hebt dich zum Feierabend auf. Du hast noch den Käsetypen, man mich durch.
Und sich denkt auch so, erstens, der Typ lernt nicht. Nee. Ich schreibe jedes Mal j'aime Le Fromage dazu.
Ja.
Und zweitens, er entwickelt sich auch nicht, weil er bleibt ja hängen bei diesem einen Satz. Wir wissen, dass du Käse magst.
Aber es ist so spannend, weil ich behaupte, und das weiß ich auch, dass wenn Apps und Programme manchmal behaupten, es gibt dafür einen Algorithmus, es oft einfach Leute in Indien
Inder sind. Ja,
weil, und da hätten auch Leute behaupten können, unser Algorithmus kann dann deine Aufsätze auf Französisch korrigieren.
Ja.
Und es sind einfach Inder. Französisch sprechende Inder.
Ja.
Aber es gibt tatsächlich die Geschichte von einem Arbeitskollegen, habe ich die. Und der weiß nämlich, weil er Leute kennt, die arbeiten. Amazon hatte mal eine App. Da konntest du was, so eine Fotografie-App. Du konntest ein Produkt fotografieren und hat dir einen Algorithmus ausgespuckt, was das für ein Produkt ist und wo du es kaufen kannst. Und direkt den Amazon-Link natürlich. Also, wo du es kaufen kannst, Amazon.
Überraschung, ja.
Und dann hat er mal irgendwann, weil dann dieser Amazon-Mitarbeiter hat dann da gekündigt und so, wegen der schlechten Arbeitsbedingungen, und dann halt ab und zu mal beim Glas Wein dann davon erzählt, was da eigentlich so hinter den Kulissen passiert ist. Mhm. Unter anderem kam dann das Gespräch auf diese App. Und er sagt, ja, unser Algorithmus. Und tatsächlich mussten dann Inder, ganz viele Inder,
Alter,
waren in so einem großen Gebäude, wo die ganz viele Bilder geschickt bekommen haben von Leuten, die diese App benutzt haben. Und die waren dann der Algorithmus.
Aber woher wissen die das denn? Nee, kennen die alle Produkte der Welt?
Die mussten dann taggen. Die mussten dann einfach dich, angenommen, wir gucken diese Kopfhörer, fotografieren wir. Da steht schon mal drauf, AKG. Oder hier steht da sowas, Produktname drauf.
Ja.
Ansonsten schreiben die einfach Black, Headphones, Silver, Music. Und dann hatten die halt, und dann kam der Algorithmus, der eigentliche Algorithmus ins Spiel, der einfach die Tags sortiert und dann wie Suchbegriffe das bei Amazon eingibt. Und dann kommen halt die Produkte, die am ähnlichsten dazu sind.
Aber so schnell geht das, weil du machst dann ein Foto und willst dann sofort die Resultate. Oder
das
dauert es dann eine Woche,
so schnell,
oder was?
Es ging damit nicht schnell.
Das ist ja super unbefriedigend.
Und dann hat der Kollege einen Gag gemacht, also kein Gag gemacht, aber es kam dann als Gag zurück. Er hat dann ein Foto von seinem Kumpel gemacht. Und der Kumpel war ein bisschen fülliger. Und dann haben die das eingeschickt. Und dann musste der Inder halt auch Sachen eingeben. Und da der halt taggt, hat er halt eingegeben Fat Guy, unter anderem wahrscheinlich.
Ja.
Weil das Produkt, was kam, war ein Bauchtrainer. Ein Bauchweggürtel.
Wow.
Und da muss man auch sagen, entweder haben die einen Scherz erlaubt da, oder die haben einfach Fat Guy eingegeben und dann hat Amazon halt das ausgespuckt. Aber das fand ich so interessant.
Ja.
Und deswegen überlege ich langsam wirklich, gibt es Algorithmen wirklich? Diese App, die ich hier habe, diese Artificial Intelligence, die mir schreibt, ist es nicht einfach, sind es nicht Menschen aus Indien, die schreiben?
Ja, das kann schon auch
oder
sein.
Oder nicht?
Ne? Ich weiß es nicht. Spannend, vielleicht ist alles Inder. Also so, wenn du bei Google was eingibst.
Algorithmus ist Inder.
Ganz viele Inder, die in Büchern nachschlagen und so Zitate oder
Wikipedia
YouTube.
Wikipedia ist ein reines What the fuck? Er hat Richard Strauss gegoogelt.
Ja, fuck, schnell. Einfach den ganzen Tag, wie so ein Bienenschwarm einfach. Ganz viele Leute.
Das kann wirklich sein.
Ja.
Ich glaube, wir sind da was Großem auf der Spur. Aber das fand ich wirklich remarkable.
Aber ich überlege, was ich noch für meine Französisch-App schreiben kann. Ich meine, als geckiger Typ ist man natürlich sofort so, Hilfe, ich bin in einer Französischfabrik gefangen.
Aber versuch mal zumindest mit denen kurz zu kommunizieren. Hallo, ich frage mich einfach, wo ihr da sitzt.
Ja, ja.
Bist du ein weiterer User dieser App?
Oder bist du ein Inder?
Le App?
Le Indien.
Oder bist du ein Inder?
Bist du Andi?
Bist du Landier? Landry.
Aber ich denke mir, was würde wirklich, wenn er entscheidet, Hilfe, ich bin hier gefangen? Ab welchem Punkt wird's ernst? Also würden die dann irgendwann sagen, weil das, da habe ich direkt.
Ah, dann frage ich mich, wenn du.
Ich meine, das ist auch noch nicht mehr lustig. So, da müssen wir nicht drüber reden, das mache ich auch nicht. Aber irgendwo.
Wie ist nicht mehr lustig?
Also, wenn
dir jemand in der Französisch. Korrigierfabrik gefangen ist, ist es natürlich. Ja,
das ist schon lustig, aber jetzt sowas wie Hilfe, ich bin in einem Keller gefangen, rufen Sie die Polizei.
Das will ich nicht tun.
Nee, das will ich auch nicht tun. Nee, das ist ja schon klar. Aber das ist dann die.
Wir drehen uns im Kreis.
Ja.
Ja, aber das ist, ich weiß nicht genau. Ich frage mich, also vor allem, wenn er sowas schreibt wie Hilfe, ich bin in einer französischen Korrigierfabrik gefangen,
ja.
Dann will ich ihm nicht glauben, weil er ist ja offensichtlich auch mit dem Internet verbunden.
Ja, und es sagt dann niemand, dass. In welchem Keller gibt es. Kellern hast du generell gutes Internet.
Das glaube ich nicht.
Meinst du?
Aber dann kannst du ja auch woanders, dann kann er ja auch wirklich auf einem seriösen Wege Hilfe suchen.
Ja.
Als über diese App.
Naja, er ist ja in der Französisch-Übersetzungsfabrik gefangen.
Was
in der er den ganzen Tag Französisch lernen muss. Ja,
aber die werden ja nicht, die kriegen auch mal Essen zwischendurch.
Ich glaube nicht, dass sie so gute Arbeitsbedingungen haben.
Und dann haben die so einen Hund, der rumläuft mit dem Schlüssel im Mund.
Ja, ja. Ich überlege es mir noch, ich halte euch auf dem Laufenden, was da alles bei rumkommt, aber vielleicht lerne ich jemanden kennen. Einfach vielleicht ist es ein. Eine interessante, ich denke mir auch zum Beispiel so, ich habe letztens in Netflix so eine Rom-Com geschaut und Rom-Com ist ja so ganz, auch also ein klassisches Genre-Ding, wo es halt so Beats gibt, die jede Rom-Com braucht.
Richtig.
Und jede Rom-Com braucht den Cute Meat, manchmal heißt es auch Meat Cute oder Cute Meat, geht beides. Und das ist halt so irgendeine Fleisch. Art, wie die beiden kochen. So,
ja.
Das gibt es in jeder Rom-Com.
Cook Meat.
Ja. Also wie sie sich kennenlernen, auf ja. Eine süße Art.
Auf eine niedliche Art, ja.
Und das ist halt einfach, glaube ich, einfach ein limitierter Pool. Und dann kommt irgendwann wieder so ein Podcast-Lappen wie du, der sagt, nee, der hat geklaut von dem 1970er Meat Cute, da war es genauso. Nein, es gibt einfach nur eine endliche Anzahl an Möglichkeiten, wie sich Menschen kennenlernen können. So, und deswegen müssen die immer kreativer werden. Und ich schaue eigentlich Rom-Coms ausschließlich mit dem Ziel, welchen.
Was? Wer schafft es, am kreativsten Cute Meat einzubauen?
Ja, welchen Cute Meat haben sie sich überlegt?
Ja, und?
Sie war Kellnerin im Restaurant. Er hat da gegessen.
La La Land.
Ja.
Und gibt's alle
oft,
anderen Filme.
Gibt's oft.
Oft auch in
gibt's
LA.
Oft. Jetzt Serie The Sinner, habe ich ja. Auch gerade angefangen, Netflix, genauso. Da treffen sie sich auch einfach Restaurant.
Ja, das ist mir bei Baby Driver extrem nervig aufgefallen. Baby Driver war genauso. Auch Cute Meat im Restaurant. Sie war Kellnerin, er hat da gegessen.
Och. Ich meine, klassische Beispiele, sowas wie Garden State, halt, ne, wo sie in diesem Warteraum sind und wo dann der Hund ihn anrammelt, so,
ja.
Wo man dann so erst langsam ins Gespräch kommt über so eine awkwarde Situation, schreibt ein Film auch gleich ganz gut, so zwei awkwarde Leute finden sich so, da passt das dann ganz gut.
Ja.
Aber wenn ihr Lieblings-Cute Meats habt, schreibt sie mal in die Kommentare.
Aber ich entwickle ja auch gerade eine Serie und das ist wirklich interessant.
Auch, du meinst im Gegensatz zu mir, der ich komplett arbeitslos bin, oder warum sagst du auch?
Wie die Serien, über die wir gerade sprechen.
Ach so.
Das war jetzt rein.
Ich dachte auf mich. Ach so. Nee, ich dachte, sorry. Sorry.
Was?
Sorry, kurz vor.
Bitte?
Entschuldigung.
Natürlich.
Mach
nicht.
Mach weiter.
Ich bin der Letzte,
ich will, dich gar, ich will dich gar nicht stören. Ich will gar nicht an deinem Ruckzipfel hängen, Stefan. Bitte, fahr einfach.
Naja, und da ist halt auch aufgefallen, dass man halt, Charaktere müssen sich halt irgendwo treffen.
Ja.
Und dann fällt einem aber auf, sobald der Treffpunkt willkürlich wirkt, sobald irgendeine Variable der Szene willkürlich ist,
aha,
ist ein Fehler vorhanden. Weil oft ergibt sich ja aus der Prämisse der Serie erstmal, dann aus den Charakteren und dann, die dann die Prämisse unterstützen müssen. Serien sind ja im Prinzip große Erörterungen von Themen oder Themenkomplexen. Beispiel Homeland geht es nur um Loyalität zum Beispiel.
Mhm.
So, und alles, jeder Charakter, der nicht dem Thema Loyalität zubringlich ist, dienlich ist, den kannst du knicken, den kannst du killen. Kill your darlings.
Ja.
Und,
du meinst wie diesen Zauberer in Staffel 3?
Ja.
Der war echt, wo man
sagt, das ist ein Dead End, Leute. Da kommt nirgendwo hin. Oder die Werbung, die manchmal unten reinkommt, von HBO Now.
Dieser Buffer-Ring so.
Das war einfach langweilig. Quatsch. Nee. Und das ist ein Abschalter. Und dann, deswegen sind Orte, wo man sich trifft, sollte man auch einfach als Symbole benutzen. Das sage ich, der noch nie eine Serie vorher gemacht hat. Aber das ist so mein Learning.
Gut, okay, dann sage ich jetzt einen Ort und du sagst mir, wofür ist dieser Ort ein Symbol? Eisdiele.
So, das ist ein Ort für Freizeit. Das ist ein Ort für Kälte. Für, sagen wir mal, das einfache Gefolg, was da einkauft, um mal eine gute Zeit zu haben. Stichwort, meinetwegen sagen wir Leistungsdruck.
Ja.
Das wäre so ein, wenn ich sage, ein Charakter muss die ganze Zeit.
Leistungsdruck!
Ein Charakter, der die ganze Zeit arbeiten muss. So, und jetzt soll er, und der große Konflikt der Serie ist beispielsweise, dass er eine Frau entdeckt, die meinetwegen keinen Job hat, einen anderen Lebensstil hat, und super, weiß nicht, freiheitsliebend ist. Mhm. Und sein Problem ist die ganze Zeit, er hasst diesen Job. Und jetzt sieht er als Sex-Attract diese Frau, die aber gleichzeitig für mehr steht, für ein Symbol der Freiheit. Dann kann ich mir vorstellen, dass er in dieser Eisdiele, dass er mal einfach in der Eisdiele dackelt und zu sagen, fuck it, ich will nicht mehr in meinem fucking Büro sitzen, ich gehe mal in diese Eisdiele da drüben.
Aber warum geht es nicht in der Creperie?
An die ich jeden Tag vorbeigegangen bin.
Warum geht es nicht in den Crepe-Laden?
Na gut, jetzt wird es Haarspalterei.
Also ich würde sagen, Crepe-Laden und Eisdiele nimmt sich nicht viel.
Crepe-Laden geht auch. So, ich finde es beides aber nicht wirklich, weil, okay, weil wir merken, wir schwimmen ja bei der Eisdiele. Mhm. Also würde ich immer noch sagen, ist noch ein bisschen zu willkürlich.
Okay, gut.
Wenn er jetzt in der Achterbahn jemanden trifft, finde ich es besser.
Ja.
An der Achterbahn, an der er jeden Morgen vom Job vorbeigegangen ist, weil er in sein scheiß Cubicle muss, wo er vor seinem PC sitzt, jeden Morgen um 8 Uhr.
Ja.
Und er hat keine Dankbarkeit dafür.
Okay.
Und an jedem Tag muss er an dieser scheiß Rollercoaster vorbei, an dem Eingang. Und dann geht er einmal da rein, trifft seine Frau. Dann würde ich sagen, okay, das ist ein Symbol.
Okay, Ort, Bahnhof.
Ja, Fernweh. Das war's von mir. Das war die Stefan Tietze Masterclass. Ihr versteht, worauf.
Ja, ich verstehe, worauf du
aber ist doch nicht.
Aber ist das wieso, dass das nicht aus. Also, ja, gut, was heißt austauschbar, ne? Aber ja. Also, jetzt zum Beispiel Star Wars. Kantina hätte das auch ein Restaurant sein können.
Nee, das glaube ich nämlich nicht. Weil das ist ein super gutes Beispiel. Deswegen, weil das zum ersten Mal. Luke war in seiner behüteten Familie die ganze Zeit. Der hat noch nie Gefahren gesehen. Noch gar nichts. Noch nicht mal nicht die wilde Welt. Der war noch nie in dieser Stadt in Mos Eisley. Der war noch nie in dieser Kantine. Und das ist einfach sofort der Ort, wo sich, was sagt Obi-Wan? Irgendwie.
Scum.
Ja, Scum rumschlägt. Ja. Aus der ganzen Galaxie. Und er wird angegangen und fast umgebracht, wenn Obi-Wan ihm da nicht hilft. Es ist natürlich ein Ort, wo keine Gesetze gelten, ja, wo Han Solo Greedo erschießt.
Also das ist jetzt weniger eine Eisdiele.
Ja, wenn das eine Eisdiele wäre, hätte die Szene nicht funktioniert. Ja,
anderer Film.
Weil das zum ersten Mal, da beginnt der Akt 2 von Star Wars, wo der Held zum ersten Mal sich in die neue Welt wagt. Und das muss natürlich sofort ein Ort sein, wo er mit dem geballten Härte der Galaxie getroffen wird. Mhm. Und dafür ist es ein super Beispiel. Weil das halt so ein regelloser Ort ist, wo gesoffen wird, wo alle Leute irgendwie, wo das Scum den Leuten hervorkommt.
Und wo es kein Eis gibt, ne?
Und kein Eis gibt.
Er wird ja auch durch die Abwesenheit von Eis irgendwo definiert.
Wenn es nämlich Eis gäbe, würde man sagen, bleib auf Tatooine.
Ja, ja.
Ich dachte, hier euch fehlt Eis. Wenn es da Eis gibt, bleib da.
Ja. Wahnsinnig wenig Snacks, ne? Also das ist immer so, ich finde so, Science Fiction ist ja auch immer so Worldbuilding und so super realistisch. Wenig Snacks.
Wenig Snacks.
Also zum Beispiel auch sowas wie diese Death Sticks. Was genau ist das? Also ich würde da wirklich. Also Star Wars Episode 2, ne? Also das ist eine Form von Droge.
Du meinst, da würdest du sie nicht nehmen?
Ja, ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, ob die
Welcher Marketingchef hat gesagt, wisst ihr was? Death Sticks ist aber der gleiche Typ, der auch Todesstern gesagt hat.
Ja. Und der die SS-Uniform designt hat.
Genau.
Totenköpfe? Wirklich?
Oh, die Piraten. Wollten die wirklich böse sein? Wollten die böse wirken? Hat der Marketingchef massiv versagt.
Gab es mal ein Land, das seine Flagge bereut hat?
Bayreuth?
Danke.
Und jetzt kann man eine neue Szene anfangen. Weil ich als dusseliger Comic Relief plötzlich einfach nochmal einen Bogen geschlagen habe zum Anfang.
Ja, stellt euch jetzt so eine Kreisschwarzblende vor und dann zieht sie wieder auf und wir sind in einer Eisdiele.
Ja, jetzt ist wieder eine Eisdiele.
Aber
wo würden wir uns treffen? An welchem Ort hätten wir?
Genau hier. Genau, ja, an diesem eiförmigen Tisch mit zwei Mikrofonen vor uns.
Das
aber wirklich ist es ja so Flagge. Also oft entstehen ja so weitreichende Entscheidungen in kürzester Zeit. Also so, keine Ahnung, so Revolution, dann Konterrevolution, dann wird der erschossen, dann wird der erschossen, zack, zack, zack und aus. Und die nächsten 100 Jahre ändert sich gar nichts mehr. Aber davor in kürzester Zeit, Flagge so,
auch Hymnen.
Flagge so, Hymnen, kurz eine Strophe raus, das andere Strophe rein, so ein Drum-and-Bass-Ding drunter. So, ist ja auch so eine Frage, werden Hymnen irgendwann moderner? Oder bleibt man jetzt für den Rest der Zeit immer auf diesem klassischen Musik, Blasorchester, Blasmusik so getragen? Oder sagt man wirklich immer, ist mir einfach so mit so einem Drop einfach so, wir sind die erste.
Viele Fragen.
Mit Drop.
Wir sind der erste Drum-and-Bass-Land. Die Fidschi-Inseln standen immer schon für Fortschrittlichkeit, für Progressivität. Wir haben den ersten gerappten Song.
Aber wer entscheidet, ob die Hymne geändert wird? Ja, das ist so ein klassischer Gesetzesentwurf, Parlament entscheidet? Ja. Oder ist es, braucht man da so eine Sondervollmacht?
Nee, der Bundespräsident muss da auf jeden Fall noch die Unterschrift drunter setzen.
Und dann einfach sagen, Freunde, jetzt scheiß mal gerade auf alles andere. Es gab eine
Diskussion, dass die Nationalhymne doof ist. Was ich auch verstehen kann.
Ja, aber es wäre doch echt irgendwie verschenkt, wenn man jetzt nur ändert so von Brüderlichkeit, keine Ahnung, weil es ja irgendwie auf die Geschlechter ankommt, Swag. Bei Brüder, sagt man dann halt statt brüderlich, sagt man swaggig.
Ja, swaggy.
Oder halt krass oder sowas in der Richtung. Aber dann nicht einfach zu sagen, Leute, dann nochmal komplett von vorne denken einfach. Dann nochmal irgendwie Beats, vielleicht so ein Featuring, einfach so ein Featuring Smudo mit rein. Ich finde
zumindest gut, dass bei uns kein Gott drin ist. Also, dass die Religiosität rausgelassen wurde aus der Nationalhymne. Ist nicht, vor Gott sind wir alle gleich und Gott hat uns zum großen Land gemacht. Das muss man schon sagen. Da ist die Hymne schon. Die Botschaft ist ja nicht schlecht, dieser Strophe. Aber es ist trotzdem irgendwie. Warum waren Leute dagegen? Da gab es doch neulich so eine Petition. Wo man auch sagen, ja, haben Petitionen schon mal irgendwas.
Also, ich glaube,
ihr sammelt viele Unterschriften, die meisten sind gefälscht, oft ist es nur ein Strich. Was erreicht die wirklichen Petitionen?
Ich glaube, das kratzt so ein bisschen an Fake News, diese Nachricht. Aber ich glaube, der Kritikpunkt war, dass es halt, sag ich mal, nicht geschlechterneutral ist. Also, dass du zum Beispiel brüderlich hast.
Ah, okay, ach, ja, genau.
Wo du eigentlich brüderlich und oder schwesterlich. Natürlich. Oder halt dann, wie gesagt, irgend so ein Mittelwort wie geili oder irgendwie sowas. Halt sich dann was überlegen muss.
Nee, schon klar.
Was man dann halt macht.
Klar.
So.
Auch eine feministische Sache.
Sind es Glückes Unterpfand? Alle Menschen werden Brüder, wo das Glanzes Flügel. Menschen werden Brüder, wo das.
Sanfter Flügel.
Wo weilt. Dein sanfter Flügel fällt, ja.
Weilt.
Weilt.
Dich fällt. Fuck. Wo dein sanfter Flügel weilt. Freude schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium.
Ja, jetzt ist auch
wir
gut.
Wir betreten Feuertrunken.
Bruder.
Himmlisch wert dein Heiligtum.
Ja, ist gut jetzt. Wir wissen alle, dass du die 6. Klasse erfolgreich bestanden hast, Stefan T. Schon gut.
Sag mal. Symphonie Nummer?
9.
Satz Nummer?
4. Guck mal.
Wie kann man nichts vormachen?
Guck mal, wir sind doch schon halb eigentlich in Antenne Andante.
Andante, ja. Wir sind kurz davor. Wo wir gerade bei Französisch waren, übrigens, komische Überleitung. Ihr werdet gleich verstehen, warum. Ich habe mich an der Soße
versucht. Okay. Erst dachte ich, ich dachte so für einen Hauch, jetzt kommt eine Frauengeschichte. Aber okay, es geht
ja,
um Soße.
Ja, naja, Soße Hollandaise. Und zwar.
das ist die Frau unter den Soßen.
Pass auf. Nee, ich habe für einen Abend, da waren, kamen ein paar Freunde zusammen,
ja,
auch ein paar Frauen. So, und dann dachte ich mir,
Spargelnacht oder was?
Ja, mit Spargel, Grillabend. Grillabend mit Spargel.
Grüner Spargel dann?
Nein, weißer Spargel.
Aber grillen tut man nur grünen Spargel.
Nicht
aber
gegrillt. Gut. Wir haben den Spargel gemacht, wie man Spargel macht, nebenbei gegrillt. Das war halt das Gemüse zum Grillenfleisch.
Okay, hey. So,
ich habe, ja, weil du mich anschreibst. Und dann habe ich gedacht, komm, du kannst ja sonst nichts und alle Leute denken, du kannst nicht kochen, steuere ich eine Sauce Hollandaise bei.
Das, ja, okay. Und schlechte Idee.
Ja. Rückblickend war ich ein richtiger Narr. Und ich habe es auch schon, ich habe ein Foto bei Instagram gepostet und Leute haben wirklich, also ist eine Wutwelle durch Deutschland gegangen. Es ist noch nie in meinem Leben ist etwas von so liebevoll und so schön innerhalb von wenigen Sekunden in so ein Grauen gewandelt worden.
Ja.
Das und also zwischen in 30 Sekunden ist die Welt hat sich verändert. Es fing alles so schön an. Es sind ja auch, ich dachte, es sind ja nicht so viele Zutaten vor allem. Butter. Sehr viel Butter, bisschen Zitronensaft, Wasser und Ei. So. Das ist ja Soße Hollandaise.
Ei oder Eigelb?
Eigelb nur.
Eigelb, okay. Mhm.
So. Und dann, ich habe auch die Regel gehabt, normalerweise, es gibt keine guten Köche, es gibt nur gute Rezepte. Und diese Regel muss ich jetzt einfach mal, da war ich falsch.
Okay.
Das war ein Irrtum.
Streich sie aus deinem Regel.
Ich bin lange Zeit in die falsche Richtung gegangen.
Streich sie raus.
Und dann habe ich tatsächlich angefangen, diese Soße Hollandaise zu machen. Und es fing alles gut an. Und dann habe ich schon gemerkt, irgendwann, als ich angefangen habe, das Eigelb mit Wasser zu vermengen.
Mhm.
Und dann stand in dem Rezept, nicht zu heiß machen, sonst wird es Rührei.
Und du dachtest dir, oh, Rührei ist eigentlich ganz geil.
Ich dachte mir, Rührei ist ganz geil, dachte mir aber, nee, aber ich will ja Hollandaise machen. Also nicht zu heiß, weil sonst hätte ich ja Rührei. Und Rührei ist nicht gleich Hollandaise.
Okay.
Also kein Rührei.
Also ich mache jetzt ein bisschen Rührei, aber für den Weg, aber
also
danach
ich mach mir jetzt, das ist für mich, ein für mich, so ist Hollandaise für euch.
Hey, Natalie Portman, ein für dich, ein für mich.
Ja. Was war Annihilation?
Für dich.
Nee, aber für bei Natalie Portman?
War ein großer Blockbuster, das ist für dich.
Das ist für mich.
Ja.
Also für uns.
Ja.
Und für sie war zum Beispiel?
Ja, halt so ihr Indie-Zeug, was
ihr
schaut. Nein, Black Swan war auch für dich.
Ja, eben.
Ja, das, was für sie ist, sehen wir nicht, weil es für sie ist, halt ihr so Indie-Zeug.
Wie für sie? Macht sie privat oder was?
Nein, aber halt so, was sag ich mal, ihrem.
Garden State kennt man ja auch.
Ja, das war ja vor ihrem Durchbruch.
War das für sie?
War mit ihrem Durchbruch.
Nein, das für sie und für uns.
Sag ich mal, sie macht auch Filme, die ihrem Star-Level nicht angemessen sind.
Also Star Wars 2 und
Star Wars ist also total für dich.
Ist für uns.
Ja, so. Nicht für sie.
Was ist denn für sie?
Filme, die wir nicht kennen.
Ja, aber Garden State ist halt doch so auch für sie.
Nein, das
wir kennen doch auch,
Garden State war ihr Durchbruch.
Doch, aber wir sind doch auch in ihrer Blase ein bisschen.
Nein.
In die Blase.
Ganz State kannst du doch nicht einordnen, naja. Weil das vor dieser ich und der.
Zurück zur Hollandaise. Und ich muss sagen, ich habe die Hollandaise unterschätzt. Es war ein Riesen, es war so. Dann beginnt's nämlich. Weil dann dachte ich mir, gut, wir wollen kein Rührei, wir wollen aber auch nicht rohes Ei.
Okay, so. Okay.
Und jetzt darf es nicht heiß, es darf nicht ja, zu heiß werden. Ja, ja, ja. Ich dachte mir aber, ich kann ja nicht rohes Ei für den Grillabend einfach Leuten zum Fraß vorwerfen. Ja,
du fährst noch 3 Stunden im heißen Auto.
Das kann doch nicht sein. Also habe ich das ein bisschen heiß gemacht. Oh, aber dann roch schon so ein bisschen nach Rührei. Dann habe ich mir die Herdplatte runtergemacht. Das war schon eine Ritter für Rasierklinge.
Wie viele Eigelben
auf dem Vulkan?
Von wie vielen Eigelben reden wir?
Nur 2.
Okay. Okay, alles klar.
Das ist zu wenig.
Okay.
Das ist zu wenig. Naja, ich habe dann das ging alles gut. Nebenbei hat die Butter, die ich vorher ein bisschen warm gemacht habe, um die aber nur nicht zum Hetzen, weil sonst gerinnt es, habe ich auch gelesen. Sondern
mach einen Salat, Stefan.
Ja, demnächst mach ich einen fucking Salat. Dann habe ich die abgekühlt. So. Und jetzt musst du langsam, und das ist schon alles dann eigentlich, du musst dann langsam die Butter dem Eigelb, was eigentlich, machen wir uns nichts vor, rohe Eier sind, hinzugießen.
Ja.
So. Und das habe ich auch gemacht. Und dann plötzlich sah es super aus. Dann habe ich Muskat hinzugemacht.
Aha.
Dann habe ich Salz hinzugemacht, Pfeffer hinzugemacht. Es hat perfekt geschmeckt. So, und dann war der Grill noch nicht ganz fertig. Da dachte ich mir, ja, ist ja scheißegal. Und dann gehe ich so raus zum Grill, frage, ist der Grill fertig? Nein, ist noch nicht fertig. Ich sage, ja, ist ja scheißegal. Gehe zurück zu meiner Hollandaise und ich höre schon aus der Küche, irgendwas ist falsch gelaufen. Irgendwas ist gerade schief gelaufen, weil es laufen schon mir schreiend Leute entgegen aus der Küche.
Ja.
Und dann gehe ich zu meiner Hollandaise und sehe, dass die Ursache des Grauens, sie ist geronnen. Aber es war wirklich innerhalb von 10 Sekunden, sah das aus wie Couscous, wie Reis. So bröckelig. Das war so widerlich. Das sah so schrecklich aus. Daneben lag noch der Löffel, mit dem ich das probiert habe, die Sauce Hollandaise, bevor ich rausgegangen bin. Und es war wunderschön. Es war einfach, ist ja eigentlich nur Butter, muss man einfach mal so zu sagen. Und es schmeckt einfach ganz gut. Automatisch. Muss nicht viel dafür machen. Und dann komme ich wieder und es ist furchtbar. Weil ich habe so ein Bild für dich jetzt. Das können wir vielleicht mal auf die Popopedia hochladen. Ein paar Leute haben das dann auf den Spargel gemacht, nur um es mal zu sehen, wie es so wirkt.
Oh, also mit diesem phallischen Spargel
tut das echt. Das ist von der Hollandaise.
Jesus.
Und es
das sieht auch einfach aus wie flüssige Butter.
Es sieht aus wie flüssige, also bröckelige, abgelaufene Butter. Oh, das war so widerlich. Wirklich, noch nie hat sich ein Grillabend so schnell aufgelöst.
Aber was für ein Selbstbewusstsein du hast. Ich würde niemals
Hollandaise.
Etwas, das ich noch nie für mich gekocht habe, für andere kochen. Never ever. Das Risiko ist viel zu hoch. Wenn ich ein Gericht 10-mal schon einigermaßen hinbekommen habe, dann für andere. Aber nicht das erste Mal ein Gericht für andere. Das ist doch...
Wie gesagt,
was machst du denn?
Ich habe an meine Regel gedacht die ganze Zeit. Es gibt keine guten Köche.
Ja, deine scheiß Regel.
Es gibt nur gute Rezepte.
So, wie lautet die Regel jetzt?
Es gibt nur gute Köche.
Gut.
Und wenn du kein guter Koch bist, lass es.
Ja.
Nimm die Tomi. Nimm die Tomi.
Hier kommt der Genuss.
Bei mir kam nicht der Genuss.
Aber apropos Popopedia, da findet ihr dieses fantastische Bild und auch viele andere, denn wir haben die Hausarbeit hochgeladen, die wir letztes Mal besprochen haben. Wir haben einige Briefe von Linguisten bekommen, die uns darauf hingewiesen haben, dass das H mit Kreis kein ist, sondern ein Ein- und Ausatmen.
Was ist noch weirder
macht. Also H-Kreis ist, glaube ich, Ausatmen und Kreis-H ist Einatmen oder andersrum, keine Ahnung. Und das auf jeden Fall. Wir haben eine große
Linguistin. Jetzt machen die Sätze noch weniger Sinn. Warum atmen wir denn, während wir sprechen, ein?
Ja, ich weiß es
auch nicht. Niemand spricht so.
Wir haben eine überraschend große linguistische Community bei uns.
Ja.
Von daher, die Hausarbeit könnt ihr euch jetzt runterladen.
Und auf es gibt noch eine andere Hausarbeit, die bei uns, die geschrieben wurde.
Wollte ich gerade sagen, wir haben jetzt eine Hausarbeit. Wir sammeln jetzt alle Hausarbeiten, die über uns geschrieben wurden, auf der Puffopedia unter dem Artikel Hausarbeit. Da muss ich jetzt wieder eine Autorin. Und diesmal aber nicht aus der Linguistik, sondern ich glaube aus irgendwas anderem, wie so Kommunikations- oder irgendein anderes Quatschfach halt. Und
ein Brabbel-Schwafelfach. Was ist Haha?
Das ist dann halt großes Einatmen.
Großes Einatmen?
Also das ist immer so, dass
ein und Ausatmen.
Halt, je häufiger der Buchstabe, desto größer. So. Und ich glaube, das Maximum ist 3H, danach ist
was ist Seufzen?
Gar nicht.
So ein trauriger Smiley.
Aber falls ihr noch Hausarbeiten über uns geschrieben habt, dann schickt sie uns, weil wir würden sie gerne alle sammeln. Und falls ihr mal an einem Samstagnachmittag irgendwie nicht wisst, was ihr machen sollt, dann lest euch auf Puffopedia
macht was Artikel Hausarbeit.
Oder macht was anderes.
Mach was
anderes. Mach was. Ich werde momentan auf der Wikipedia geghostet.
Wirklich jetzt?
Ja.
Was heißt das?
Ich werde mehr oder weniger ignoriert. Also und zwar, ich hab mir meinen Artikel geschrieben und dann kam da viele Kritik und habe ich die Kritik geändert und dann den Artikel noch erweitert.
Um einen weiteren. Geändert. Du hast deinen Artikel geändert.
Ich habe den Artikel auf Grundlage der Kritik geändert. Und dann habe ich noch einen weiteren Absatz hinzugefügt. Aber es gibt anscheinend, können Admins einen Artikel dahingehend flaggen, dass Änderungen nicht mehr automatisch veröffentlicht werden, sondern erst abgenommen werden müssen. Und der erste Kritiker, der bei mir die Kritik geschrieben hat, der ist das und der hat das so geflaggt.
Ja, weil Heinrich Himmler 94 offensichtlich
nicht wollte, dass das veröffentlicht wird. Und jetzt ist dieser neue Absatz immer im Wikipedia-Limbo gefangen, weil dieser eine scheiß Admin, der mich nicht mag, der mich persönlich nicht mag, halt jetzt nicht den nicht abnimmt und deswegen für immer und ewig mein Artikel unvollständig bleibt.
Also Subtext dieser Aussage gerade war, dein Wissen bleibt der Menschheit verwehrt.
Ja.
Weil es eine Wissensdiktatur bei Wikipedia gibt.
Richtig, richtig. Und weil der mich nicht mag. Weil das arrogante Arschlöcher
sind. Weil es nach Nase geht.
Was ja auch clever ist. Ne? Wikipedia basiert ja auf Vertrauen. Und Vertrauen ist nur ein nettes Wort für halt die Arschlöcher möglichst fern.
Wenn man mal sagt, es basiert auf Vertrauen. Also nichts hat funktioniert, was jemand auf Vertrauen basiert.
Ja.
Wenn eine Staatsform auf Vertrauen basiert, dann ist sie zum Scheitern verurteilt.
Ja, Vertrauen heißt, mach die Klugen stark und die Dummen schwach. Im Grunde ist das Vertrauen. So, weil dann können wir allen vertrauen.
Und Wikipedia ist ein bisschen elitär.
Ja, aber auch zu Recht.
Ja.
Weil wenn da jeder Depp irgendwas reinschreiben würde, müsste man ständig editieren. Deswegen bin ich der Schwache. Ich werde von denen unterdrückt, und weil die mich für eine Gefahr für Wikipedia halten.
Ja.
Kann und man das ist mal jetzt echt ein scheiß
shamen?
Gefühl.
Kann man einen Typen mal public shamen?
Nee, das möchte ich nicht.
Weil nee, ich weiß, man möchte es nicht. Aber ist ja im
ich Prinzip, will ihn jetzt nicht in den Pufo-Linguisten-Mob an den Hals werfen.
Wahrscheinlich wird er 3 nette Mails bekommen. Also, ist ja nicht so, dass wir irgendwelche Troll unter uns haben.
Er kriegt 3 nette Mails und Artikel auf der Pufopedia.
Ja,
das ist die Reaktion auf die Leute.
Das sind unsere. Und unsere Community würde sagen, getrollt. Wir haben dich getrollt. Wir waren ja zu Gast im Autokino. In einem Podcast von Max unter anderem, Max Nachtsheim, Rockstar und Nanu. Und da waren wir zu Gast und da ich wohne in Köln, bin also mit der Bahn quasi zum Neumarkt gefahren, dann zum Gloria.
War auch eine Live-Show,
gegangen,
ne?
War eine Live-Show. Und da kam ich vorbei an den ganz vielen Besuchern der FIBO. Der Fitnessmesse in Köln, wo wirklich nur Bodybuilder unterwegs waren.
Ja.
Und ich dachte mir, auf dem Weg zu dem anderen Podcast, der live war, weil wir waren 2 Wochen vorher waren wir auch im Gloria Theater. Ich war so froh, dass unsere Podcast-Community nicht auf die FIBO-Community getroffen ist.
Das stimmt. Boah, das wäre...
Holy shit!
Oh, das wäre Nitro und Glycerin.
Das wäre so ein Straßenkampf geworden.
Ja, mit so ganz
bei vielen Schnippen. Bei dem hätten unsere Community keine Schnitte gehabt.
Ey, die haben so große Bizeps, die können mit ihren Bizeps schnippen. So wie so West Side Story.
Ja.
So. Knack.
Krass. Summer Lovin.
Nee. Ah, die FIBO, die machen alles fertig, oder? Nee. Eigentlich ist Muskel die beste Investition, die man machen kann. Weil wenn wir uns Klimawandel anschauen, die Menschen werden mehr Zeit mit weniger Kleidung verbringen. In der Zukunft. Das heißt, also nicht in Kleidung investieren. Gucci, Gabbana, hier diese ganze H&M, Scott.
Ja.
Da weg mit den Aktien, weg mit den Aktien. Aktien hin zu Sonnencreme, Bodybuilder, McFit,
Selbstbräuner,
so ein Zeug. Nee, eben nicht. Selbstbräuner brauchst du halt nicht mehr, wenn es heiß ist den ganzen Tag.
Das ist richtig.
Deswegen auch weg. Deswegen verdienst du kein Geld an der Börse. Und deswegen, Leute, investiert in, nicht eure eigenen Muskeln, machen Sie es vor. Investiert in fremde Muskeln. Jetzt Hamsterkäufe, Proteinpulver, Hamsterkäufe, Hanteln. Ja gut, ist schwer. Aber ganz viele Hamsterkäufe, einfach Gewicht, Steine lagern.
Diese ganzen Proteinläden. Wo nur Proteine, wirklich kistenweise Proteine.
Ja. Wo nur schwache Menschen.
Die sehen auch oft gut, die schwache Menschen besitzen diese Läden. Und diese Läden sind oft pleite. Da sind danach oft dann, da ist dann andere, halt was danach innen ist. Danach ist dann halt ein Vape-Laden da drin.
Ja.
Und danach ist halt dann was Pokémon Go Laden.
Es gibt so manche Läden, die sind einfach so saisonal, ne? Wo immer alle paar Monate, also erst hast du Bubble Tea, dann hast du den Fidget Spinner Laden, dann hast du den Protein Laden, dann hast du den Boosted Board Laden, dann nochmal Bubble Tea Laden. Dann
Frozen Joghurt.
Dann hast du irgendwie so Federstäbe, wo du so rumspringen kannst.
Skaterladen.
Skate, Fingerskate, ja. Dann
Fidget Spinner.
Dann Cube Spinner.
Oft auch Läden, wo gar keine Regale mehr sind, sondern einfach Kisten. Wo die sich auch keine Mühe geben.
Und die dann einfach nur so eine Schaufel haben.
Ja.
Und das Produkt so rausschaufeln.
Das war nämlich hier, ein Kiosk hat gesagt, What Fidget Spinner, hat auch viel zu spät davon gehört leider.
Ja.
Und kam dann mit sehr viel, hat einfach sehr viele Kisten hingestellt.
Ist so traurig.
Mit Fidget Spinnern.
Nichts ist trauriger anzusehen als zu späte Investitionen. So, Marianne, jetzt die Fidget Spinner. Und dann so halt noch 3 Kisten und das ist 2019 und du so, ja, wir haben jetzt runtergesetzt von 5 Euro auf 50 Cent. Und wenn du mehr nimmst, dann 10 Cent pro Stück. Das ist so traurig. Das ist so traurig.
Das ist so traurig. Naja.
Aber eigentlich musst du Unterhändler sein. Musst nicht an den Endkunden, du musst der Unterhändler sein. Der damit Geld verdient, dass andere Leute Geld verdienen wollen. Weil der verdient am meisten am Hype, glaube ich. Weil plötzlich ganz viele Läden Fidget Spinner haben wollen. Und deren Hype hält auch länger per Definition. Weil erst die Nachfrage der Kunden sinkt und dann sinkt das Angebot. Ist ja verzögert. Das heißt, du machst mehr Geld als Zwischenhändler, denn als Endkundenhändler. Also du musst in Vertrieb. Stefan, du musst in Vertrieb. Du bist immer noch hier, du bist nicht im Vertrieb. Hau ab jetzt.
Ich
bin nicht
im Vertrieb.
Los.
Ich werde da nicht glücklich im Vertrieb.
Klar, Vertrieb ist das Beste.
Hast du schon mal im Vertrieb?
Ja, mal so ein paar Boxen schieben, so ein paar so Klemmbretter ausfüllen. So, das ist mein Leben. Du bist
ja auch nicht Vertrieb.
Klar, Lagerist. Mal so richtig viel Zeug haben.
Lagerist macht mehr als DHL-Paketshop-Besitzer.
Ja, klar. Ey, du, Lager, ich glaube, Lager sind die beste Investition.
Warum denn Lager jetzt?
Naja, weil viel mehr Sachen halt übers Internet mit Delivery und so. Und irgendwann kommen diese Drohnen, die das dann halt hin und her drohen. Plus
Gabelstapler fahren.
Ja, brauchst du, glaube ich, in der Zukunft nicht mehr. Da hast du so Laufbänder und so Roboter-Systeme. Aber du brauchst die Räume.
Es gibt so ein Technikmuseum in Dortmund, wo ich sehr oft war. Und da konnte man angeblich, rückblickend, völliger Quatsch, da hast du halt so einen Gabelstapler-Simulator gehabt. Da konntest du dich reinsetzen, da war vorne Bildschirm, hinten Bildschirm, links, rechts Bildschirme. Und dann konntest du halt rumfahren so ein bisschen. Und dann hast du als Spaß, also wie man halt, wenn man nach Gold gräbt im Freizeitpark, kriegst du nach so eine Medaille, Goldgräber. Und man denkt als Kind, boah, wie geil, ich bin wert. Goldgräber.
Hä, die ist natürlich ist was wert.
Die ist nichts wert.
Klar, Martin. Hallo, ich habe 3 Stück davon.
Das ist kein Gold.
Martin. Das ist meine komplette Zukunft.
Du hast keinen dann nicht nach Gold gegraben.
Da steht Nummer 1 drauf. Hallo, weißt du, was es wert ist?
Du bist der Erste. Vor dir waren noch andere Kinder in der Reihe. Die haben auch Nummer 1 gehabt. Habt ihr nicht verglichen, die Münzen?
War halt.
Habt ihr reingebissen? Zufall? Habt ihr den Biss-Test gemacht?
Nein, das sei dann wertlos.
Und genauso wenig ist offensichtlich, habe ich erfahren, dieser Gabelstapler-Führerschein wert. Nur, dass du damit in große Schwierigkeiten kommen kannst, weil ich auch bis in ein Erwachsenenalter gedacht habe, ich habe echt einen Gabelstapler-Führerschein.
Ja.
Weil warum sollte man das sonst behaupten? Das ist saugefährlich. Du kannst dem Kind doch nicht sagen, du hast einen Führerschein jetzt da drin. Und deswegen bin ich dann oft einfach mal mit Gabelstapler durch die Gegend um den Block gefahren. Als 4-Jähriger und dachte mir, das kann ich ja machen.
Ich glaube, benutzen Fahrschulen heute eigentlich auch Simulatoren so?
Nee.
Doch, ich glaube schon, oder?
Ich glaube nicht.
Ich weiß nicht. Irgendwas habe ich gesehen, irgendwas, wo ich dachte mir, ah ja, stimmt, die nutzen bestimmt Simulatoren. Und dann haben sie auch Simulatoren benutzt. Ich glaube, es waren Soldaten eher.
Und zwar, Formel-1-Fahrer benutzen quasi auch das Spiel, was man spielen kann, um besser zu werden im Formel 1.
Ach echt? Nein, die zocken dann Gran Turismo?
Nein, die zocken nicht, vielleicht nicht Need for Speed, sondern dann vielleicht eher Formel 1 2018.
Aber hauptsächlich für die Musik eigentlich.
Hauptsache wegen des Soundtracks.
Nicht fürs Fahrgefühl, sondern für die Musik.
Ja. Und die sitzen ja auch manchmal in Simulator und fahren dann vorher die Strecke ein paar Mal. Und die sind auch sehr gut. Da kann man ja manchmal, haben die ja dann diese Geisterfahrten gemacht. Dann musst du die halt bei Zeit fahren, manchmal musst du die einholen. Und dann siehst du halt wirklich, Sebastian Vettel ist diese Strecke auch schon mal gefahren. Und der fährt ja davon. Aber jetzt weiß man auch nicht, ob die da nicht ein bisschen gemogelt haben. Weil der ist doch auch, wenn er zum ersten Mal dieses Spiel spielt, mit dem Controller in der Hand, auch nicht besser als ich. Oder?
Ich dachte immer, Formel 1 ist Bullshit, bis ich wirklich mal selber ein Rennspiel intensiv gespielt habe und einfach gemerkt hat, wie viel Zeit man durch gutes Fahren rausholen kann. Seitdem habe ich großen Respekt vor denen.
Ja, du musst aber den Kurvenscheitelpunkt erwischen.
Ja, oder die anderen halt wegrammen.
Das ist das ganze Wissen, was man braucht.
Oder halt die anderen wegrammen.
Nein, dann brauchst du nicht mehr. Wenn du den Scheitelpunkt erwischt, behaupte ich, musst du nicht mehr wegrammen. Das war mein Formel-1-Tipp, falls ihr am Wochenende auf Formel-1-Wagen sitzt.
Leute, dann freut euch auf die nächste Folge. Die kommt nächste Woche. Nochmal vielen Dank an Moritz für das fantastische Intro.
Wir haben so fantastische andere Intros.
Wir haben viele tolle Intros.
Moritz, aber da kommen noch ein paar Highlights.
Wir haben ziemlich coole Intros. Vielen Dank für alle, die auch noch weiterschicken. Und wir freuen uns natürlich auch immer über weitere Hausarbeiten. Ansonsten schaut euch mal um auf der Pufopedia und in Stefan Tietzes Blog stefan.de. Und ansonsten macht's gut. Bis nächste Woche. Wir heben ab und sagen tschüss.
Tschüssi. Warum heben wir immer ab und landen aber nie? Warum landen wir nie?
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more.
And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.